Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer kleinen Beatles-Session.
We're talking about 14 songs we hope to get.
I've got a feeling.
How many have we already recorded? Good enough?
No.
14 Songs mussten sie aufnehmen. Wie viele brauchbare sie schon aufgenommen hätten, fragte George Harrison. Kein, antwortet John Lennon. Ein unglaublich intimen Einblick in das kreative Schaffen der Beatles im Jahr 1969 gibt eine neue Doku-Serie, die kein geringerer als Peter Jackson geschaffen hat. Und kein geringerer als Sir Peter Jackson himself wird gleich darüber erzählen. Peter Jackson scheint Mammutprojekte zu lieben. Der neuseeländische Regisseur hat Tolkiens Herr der Ringe und den Hobbit gebändigt und jetzt hat er sich den Beatles gewidmet. 7 Stunden lang ist die Doku-Serie The Beatles Get Back und sie ist jetzt beim Streaming-Dienst Disney Plus zu sehen. Peter Jackson hat dafür Filmmaterial zusammengestellt, das von einer Aufnahmesession aus dem Januar 1969 stammt. Die Beatles wollten ein Live-Album vor Publikumaufnahmen aufnehmen und es sollte ein kleines Konzert und ein Fernsehspecial zum Abschluss geben. Allerdings konnten sich die 4 nicht auf die Details einigen und so kam es dann im Laufe der 22 Tage anders. Statt in Libyen oder an den Pyramiden von Ägypten gab es ein Konzert auf dem Dach des Londoner Apple Houses und ein Jahr später das Let It Be Studioalbum und einen Dokumentarfilm mit dem gleichen Titel von Michael Lindsay Hogg, der während der Aufnahmen dabei war. Als beides erschien, waren die Beatles schon getrennt und diese Aufnahmesession galt fortan als der Sargnagel für die Beatles. Eine Zeit voller Konflikte und Streit. Und all das restliche Film- und Audiomaterial verschwand im Tresor der Beatles. Da blieb es dann eben, bis Peter Jackson kam. Er sondierte Film- und Tonaufnahmen, restaurierte alles und so bekommen wir nun das Gefühl, dass wir quasi dabei sind, wie die Beatles an späteren Welthits arbeiten.
Now we're gonna take the Beatles, now be quiet.
Oh, you recording our conversation?
Ja, man hört und sieht, wie sie an Textzeilen feilen und die Songs ganz langsam Form annehmen, hier Get Back. Peter Jackson hat also diese Doku-Serie gemacht und er hat auch Interviews gegeben, 2 davon für deutsche Medien. Und so habe ich mich mit dem Regisseur in einer Videokonferenz unterhalten, bei der es förmlich aus ihm heraussprudelte. Der Film hatte eine lange Entstehungszeit. Lassen Sie uns bei dem Moment beginnen, als sie Zugang bekam zu den Archiven von Applecore, der Firma der Beatles. Sie waren die erste Person seit 50 Jahren, die das Material sehen durfte. Was war Ihre Reaktion als Filmemacher und als Beatles-Fan?
Well, as a Beatles-Fan, to start with, I was apprehensive because I'd read so many books in the last 40 years about how.
Als Beatles-Fan hatte ich Bedenken, denn ich hatte in den letzten 40 Jahren in so vielen Büchern gelesen, dass die Get Back Sessions eine berühmt-berüchtigte, triste Phase bei den Beatles waren. In einigen Büchern stand, dass sie einander nicht ertragen konnten. Sie hassten die Aufnahmen. Und auch die Beatles sagten in Interviews Ähnliches. Diese Zeit hat also einen sehr negativen Ruf. Ich guckte dann das Material an und wartete auf all die schlimmen Dinge, aber sie kamen nicht. Bei jedem Projekt gab es auch bei den Get Back Sessions am Anfang Pläne, die nicht klappten. Es gab Krisen, mit denen sie umgehen mussten. Und es gab Auseinandersetzungen. Ich sage nicht, dass alles perfekt war. Aber was ich sah, war nicht ungewöhnlich. Ich bin Filmemacher. Wir arbeiten auch in einer Gruppe und da gehen die ganze Zeit Sachen schief. Aber es gab keine bösen Worte zwischen ihnen. In den ganzen 150 Stunden Material, die ich gesichtet habe, von den ganzen 22 Tagen, in denen die Kamera lief. Es war eher so, dass ihre Freundschaft sie durch die Probleme trug, mit denen sie sich konfrontiert sahen. Sie kämpften damit, was es hieß, ein Beatle zu sein im Jahr 1969. 1964 oder 1965, da wussten sie, was das bedeutete. Da gingen sie in ein Stadion und machten Wuhu und Yeah. Das war einfach. Aber Anfang 1969 versuchten sie das neu herauszufinden. Sie wollten gerne eine tighter Rock'n'Roll-Band sein, so wie am Anfang in Hamburg, als sie jung waren. Sie wollten nicht touren und vor 60.000 Leuten in einem Baseballstadion spielen, sondern lieber irgendwo vor 200 oder 300 Leuten. Darum ging es bei den Get Back Sessions. Dahin wollten sie zurück. Aber die Frage war natürlich, wie kannst du lediglich 200 oder 300 Eintrittskarten verkaufen, wenn es eine Schlange von 50.000 Interessierten gibt? Die Welt konnte nicht mehr mit einer kleinen Beatles-Band umgehen. Die Beatles wussten nicht, wie sie in diese Welt passen, die sie selber mitgeschaffen hatten. Das wurde ihnen im Lauf der Tage klar.
A small Beatles band anymore. They don't quite know how they fit into the world that they've had a hand in creating. And as a filmmaker, I looked at it.
Was den Filmemacher in mir betrifft, ich habe mir das Material angesehen und wollte sicherstellen, dass es auch eine Geschichte gibt. Ich wollte keinen Film machen, der aus Ausschnitten besteht, in denen die Beatles Songs singen. Es sollte eine Erzählung geben und ich habe sie gefunden. Die Beatles durchleben diese 22 Tage und sie hatten einen Plan, den sie durchziehen wollen, aber der geht schief. Es gibt eine Krise und sie müssen alles wieder neu überlegen. Mir wurde klar, dass ich die Geschichte Tag für Tag erzählen muss, so dass man das alles miterlebt, was ihnen passiert. Ich habe mir gesagt, versuche nicht etwas Besonderes zu machen. Keine Interviews von heute, kein Off-Kommentar. Lass die Beatles einfach ihre Geschichte im Jahr 1969 erzählen, durch ihre Unterhaltung.
Es ist ja schon interessant, dass das Material überhaupt existiert und es so lange niemand angesehen hat. Es sind die Aufnahmen von Michael Lindsay Hogg, die er zu Teilen im Film Let It Be benutzt hat. Wir denken heute ja, wir kennen die Beatles durch Filme eben wie Let It Be oder A Hard Day's Night, durch Interviews oder Pressekonferenzen. Aber hier sehen wir jetzt die vier beim Arbeiten, beim Diskutieren und auch Scherzen. Was war passiert, dass wir sie jetzt so anders sehen können? Denn sie sind ja eigentlich berühmt dafür, dass sie immer die vollkommene Kontrolle über ihr Image hatten.
Exactly, because you know we think we know the Beatles because of A Hard Day's Night. You know, John's the witty one, Paul's the charming one, and Ringo's the.
Ja, ganz genau. Wir denken, wir kennen die Beatles durch A Hard Day's Night. John ist der Lustige, Paul der Charmante, Ringo ist der Liebling der Großmütter und George der Ruhige. Aber wenn man das ganze Beatles-Material aus den 60er Jahren denkt, die Pressekonferenzen und die Filme, es ist alles eine Performance. Sie treten in der Öffentlichkeit und Hunderte von Kameras filmen sie bei einer Pressekonferenz. Ich meine, ich performe ja jetzt auch für sie, das ist so. Sobald ein Mikro an ist oder eine Kamera, passiert das. Aber das Wunderbare an dem Material, das ich benutzt habe, ist, die vier vergessen, dass sie von Michael Lindsay Hogg gefilmt werden. Michael war großartig darin, ihnen vorzugaukeln, dass sie gar nicht gefilmt werden. Er stellte zum Beispiel Kameras mit einem 10-minütigen 16mm-Film auf einem Stativ auf und klebte das rote Licht ab, das immer leuchtet, wenn die Kamera läuft. Der Kameramann drückte den Knopf, spazierte davon und trank einen Tee. Aber die Kameras nahmen alles auf, während die Beatles dachten, dass sie nicht gefilmt werden, weil der Kameramann ja gerade Tee trank. Michael hatte lauter solcher Tricks. Und deswegen bekommt man einen sehr ehrlichen und ungefilterten Blick auf diese vier Männer. Sehr viel mehr als in jedem Film, den ich vorher gesehen habe.
Ja, definitely. Was ich auch interessant finde, ist, dass man dem kreativen Prozess der vier im Film beiwohnt, wie sie neue Songs unter großem Druck schaffen. Man sieht Paul McCartney am Anfang erste Akkorde von Get Back jammen und das ist noch sehr weit weg vom fertigen Song. Ein paar Tage später nimmt der Song dann schon ein bisschen mehr Form an. Teilweise sieht man sie auch etwas ratlos zusammensitzen und Paul McCartney sagt dann, wir müssen die Songs erstmal vereinfachen, bevor wir komplex werden. Welche Einsichten in einen kreativen Prozess haben Sie als Künstler selbst bekommen? Und auch welche Einsichten, was den kreativen Prozess der vier im Besonderen angeht?
Well, I was one of the things that I was expecting from the mythology, if you like, from the books that I read, is that they weren't writing songs together anymore.
Ich hatte wohl erwartet, basierend auf dem Mythos, den die Bücher geschaffen haben, dass die vier zu dem Zeitpunkt nicht mehr gemeinsam Songs schrieben, sondern zu Hause daran arbeiteten und mit einem fertigen Song ins Studio kamen. Einer von ihnen, wer auch immer es gerade war, würde sagen, hier ist ein neuer Song. Und die anderen waren dann einfach ausführende Musiker für diese Person. Das hatte ich erwartet. Aber ich war sehr überrascht, denn in dem Material zeigt sich, sie kamen nur mit Ideen oder mit halbfertigen Songs oder mit einem Song, der eine Melodie hatte, aber noch keinen Text.
Not John and Paul in the corner together. George and Ringo would be there. They would sit there as a group and all be.
Und es gab nicht John und Paul als kreative Schöpfer in einer Ecke, sondern die vier kamen als Gruppe zusammen und arbeiteten gemeinsam an den Songs. Egal, ob es ein Lennon McCartney-Song war oder ein Harrison-Song. George Harrison war häufig sehr engagiert bei der Sache, wenn es um einen Lennon McCartney-Song ging. Er hatte Ideen und schlug Dinge vor. Ringo arbeitet einmal an Octopus's Garden. Es gibt zwar die Komponistenangabe, aber sie helfen sich gegenseitig. Also dieser Mythos, dass sie nicht mehr zusammenarbeiteten, zerfiel für mich zu Staub. Denn es gibt sehr viel Material, in dem sie sehr wohl zusammenarbeiten. Und das lag ja auch in ihrem Interesse. 1969 galten sie als beste Band der Welt. Die neuen Songs mussten diesem Anspruch standhalten. Deswegen hatten sie natürlich auch ein Interesse an der Qualität der Songs. Was ich mag an dem Film, es gibt die Beatles, die ihr Ding machen, und es gibt Michael Lindsay Hogg, der versucht, einen Film über sie zu drehen. Michael ist ein Teil des Films. Ich wollte auch erzählen, wie er daran arbeitet, seinen eigenen Film Let It Be zu machen. Es gibt also mehrere Erzählstränge.
Michael is trying to make a movie with these guys. It's sort of got multiple storylines.
Wir kennen die Songs der Beatles ja seit vielen Jahrzehnten. Werden wir die Songs nun anders hören, wenn wir den Vieren dabei zugesehen haben, wie die Songs entstehen?
Ja, wahrscheinlich. Im Film geht es vor allem um die Songs vom Let It Be-Album, aber der Film zeigt auch mehr. Es gibt Abbey Road-Songs, Solo-Songs wie Give Me Some Truth von John Lennon oder All Things Must Pass von George Harrison. Und, wie gesagt, viele Lieder vom Let It Be-Album, die ich als Beatles-Fan nie so sehr mochte wie Dig a Pony oder I've Got a Feeling. Wenn Sie mich vor 5 Jahren gefragt hätten, dann wären die eher unten auf der Liste meiner liebsten Beatles-Songs gelandet. Aber jetzt liebe ich diese Songs. Vielleicht auch, weil ich 4 Jahre des Brainwashings hinter mir habe, in denen ich sie immer und immer wieder gehört habe. Dig a Pony ist ein großartiger Song, genauso wie Two of Us. Ich persönlich finde jetzt, und andere Menschen müssen das natürlich für sich selbst entscheiden, dass Let It Be einen sehr viel größeren Stellenwert in ihrem musikalischen Vermächtnis hat, als ich es je dachte. Es gehörte immer zu den Alben, die ich nicht mochte. Jetzt liebe ich es. Und hoffentlich werden das andere Menschen ähnlich sehen.
Das sagt der Regisseur Peter Jackson. Seine 3-teilige Doku-Serie The Beatles Get Back können Sie beim Streamingdienst Disney Plus sehen.
Top 5.
Wenn Ihnen die 7 Stunden The Beatles Get Back von Peter Jackson noch Geschmack auf mehr gemacht haben, an Filmen über die Beatles mangelt es tatsächlich nicht. Sie sind auch Ausdruck der unglaublichen Faszination, die von dieser Band ausging. Grund genug für Hartwig Tegler, der Beatlemania in seiner Top 5 nachzugehen.
Lust auf einen Film?
Hey Jude.
Und so weiter. Yeah, yeah, yeah.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Warum hat Gott mich nicht zu Elvis gemacht?
Platz 5. Nowhere Boy von Sam Taylor Wood, 2009.
Wenn du so weitermachst, endest du im Nirgendwo.
Im Nirgendwo wohnen die Genies, Sir.
Er ist von der Schule genervt, ihm fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Eines Tages trifft der junge Mann jedoch seine Mutter wieder, die ihn als Kind überstürzt verlassen hatte. Und die führt ihn nun in die Welt des Rock'n'Roll ein. Der Junge, Name John Lennon, gründet eine Band und Regisseur Sam Taylor Wood erzählt vom Erwachen eines Künstlers in einer Zeit, die nach Veränderung schreit. Die Beatles in dieser John-Lennon-Biografie sind Rebellen. Nowhere Boy endet 1960. Als John mit seiner Band Richtung Hamburg aufbricht.
Platz 4.
1960 in Hamburg vor Ort.
Backbeat von Ian Softley, 1994.
Good evening, ladies and gentlemen, we're the band.
Durch das Harte hindurch, bis die Band zu den Sternen kam, diese Mühsal des Anfangs erlebt sie in Hamburg, im Kaiserkeller. Miese Unterkunft, eben solche Bezahlung. Der Boss der Kaschemme will was sehen und hören. John protestiert. Ich bin nur ein Schatten meiner selbst. Seit einer Woche habe ich nichts gegessen. Dann spendiert die Dame am Tresen Pillen und der Rock'n'Roll bricht los in der heruntergekommenen Matrosen- und Säuferkneipe. Im Mittelpunkt von Backbeat Bassist Stuart Sutcliffe, der baldige Aussteiger aus der Band, der sich mehr für Malerei interessiert als für den Musikzirkus, der 1963 losbrach unter dem Terminus Technicus Beatlemania.
Platz 3. The Rootless. All You Need Is Cash. Von Eric Idle und Gary Weiss, 1978.
Nein, das sind hier nicht die Fab Four bei ihrem Dachkonzert 1969 in London, sondern die Ruttles, die in dieser Mockumentary in grinsender Verbeugung die Beatles auf die Schippe nehmen unter Zuhilfenahme unter anderem von Dan Aykroyd, Bill Murray und Paul Simon. Und auch der echte Mick Jagger gibt dem gefakten Reporter Eric Idle eine genuschelte Expertise über die Konkurrenten am Markt. Warum sie sich getrennt haben?
Why do you think the Ruttles broke up?
Women.
Wegen der Frauen.
Just women.
Klar. Und auf die Frage, ob sie sich nach ihrer Trennung wieder vereinen könnten, meint der Rolling Stone in dieser saukomischen Satire über die Beatlemania als herausragendem Geschäftsmodell mit angsterfülltem Blick.
I hope not.
Hoffentlich nicht. Wer übrigens auch auftritt in The Ruttles, All You Need Is Cash, das ist George Harrison als Reporter mit grauer Perücke. Ein Beatle himself in einer Beatles-Satire. Nicht schlecht.
Platz 2. Wonderwall von Joe Massett, 1968.
Schrulliger Professor verliebt sich in Nachbarin und beobachtet die junge Frau durch Löcher in der Wand, um ihr schließlich das Leben zu retten. Atmosphärisch veredelt wird dieser eigenartige Film durch den Soundtrack von George Harrison, der hier seiner Zuneigung zu indischer Musik freien Lauf lässt. Harrison war es ja, der 1968 den Beatles-Trip nach Indien initiierte, um in einem Ashram transzendentale Meditation zu üben. Wonderwall ist ein Trip voller psychedelischer Traumsequenzen, verwoben mit den Klängen der Sita.
Platz 1, Yesterday von Danny Boyle, 2019.
Also, erfolgloser Straßenmusiker hat in den 12 Sekunden eines globalen Stromausfalls Pech, erklärt ihm seine Managerin.
Und genau in diesen Sekunden hattest du das Pech, dass dich der Bus angefahren hat.
Danach ist für Jack und generell nichts mehr so, wie es war, denn niemand außer ihm kennt eine Band namens The Beatles.
Wann hast du den geschrieben? Das ist...
Das habe ich ja nicht. Paul McCartney hat den geschrieben, also die Beatles.
Wer?
Jack, Musiker, hat natürlich alle Beatles-Songs drauf und wird nun mit den Coverversionen, die eben niemand außer ihm als solche erkennt, zum Megastar. Dass ein erfolgloser Künstler von dem Erfolg verführt, unglücklich wird, um am Ende die Kraft der Liebe zu spüren, das klingt nach einem Beatles-Song. Aber es bleibt trotzdem eine wunderbare Idee, dass man die Größe der Fab Four neu erkennt, wenn man so tut, als hätte es ihn nie gegeben. Erst wenn einem kalt ist, weiß man eben Wärme zu schätzen und braucht vielleicht, um Zeilen wie die aus Let It Be in diesen Zeiten emotional ziemlich angefasst wirken zu lassen. Auch wenn die Nacht voller Wolken ist, gibt es immer noch ein Licht, das auf mich scheint. Scheint, bis der Morgen kommt. Nimm's einfach so, wie es ist.
Hartwig Tegler mit seiner Top 5 über die Beatlemania im Film.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Wie an jedem Mittwoch im Büro saß Herr Bärlich an seinem Schreibtisch über den Vorgangsakten A bis G.
Nanu, wieso kommt denn da Qualm aus der Schublade?
Wer ist Ihr Haus in New Orleans?
Potzblitz.
In der Schublade saß ein bärtiges Männchen am Lagerfeuer.
Rising Sun. Ach, verdammt, diese Gummibänder taugen doch nichts.
Wie bitte?
Ich will richtige Gitarrensaiten.
Ach so.
Oder wenigstens Draht oder Zwirn.
Na gut, aber dann nehmen Sie nicht mehr meine Bleistifte zum Feuer machen.
Meinetwegen.
Na dann.
Sagte Herr Bärlich, tat einen Faden in die Schublade und wandte sich wieder den Akten zu.
Ja, mein... Zeit.
Wir reden einfach konsequent nicht über Sachen, die wirklich wichtig sind.
Ich glaube, dass da auch eine große Überforderung war.
Jetzt lasse ich mich fallen. Jetzt lasse ich mich fallen.
bin fertig.
Man hat total das Gefühl, da ist nur so eine Eierschale drüber. Und die ist ganz geschützt. Weil es sie, glaube ich, viel Kraft gekostet hatte, dass sie dachten, sie kriegt es nicht hin. Jetzt lass sie mich fallen. Jetzt lass sie mich fallen.
Noch vor wenigen Wochen gab es die Hoffnung, dass die deutschen Kinos die schlimmste Zeit hinter sich haben. Aber inzwischen gibt es wieder erneute Lockdowns und das Publikum meidet die Filmtheater teilweise wieder. Christian Bern schaut in seinem heutigen Corona-Ticker auf die Situation der Kinos, aber auch darauf, was der deutsche Film in den nächsten Jahren von der Politik erwarten kann. Denn die neue Leiterin des Kulturstaatsministeriums steht inzwischen fest, die Grünen-Politikerin Claudia Roth.
Kunst und Kultur ist doch nicht ein Sahneschnittchen oder ein Sahnehäubchen, was man sich nur für gute Zeiten leisten kann. Das ist Grundnahrungsmittel.
Die Kulturbranche dürfte es gerne hören, was Claudia Roth sagt. Jetzt ist die Grünen-Politikerin neue Staatsministerin für Kultur und Medien. Den Vorstandsvorsitzenden der Gilde Deutscher Filmkunsttheater, Christian Breuer, freut die Entscheidung.
Claudia Roth war ja schon mal im Verwaltungsrat der FFA.
Der Filmförderungsanstalt.
Aus Filmsicht ist das sicherlich sehr gut. Die kennt die Filmbranche, die kennt die Kinobranche. Sie kommt ja selber aus ihrem früheren beruflichen Leben, aus der Kultur. Sicherlich eine sehr gute Wahl.
Dass die Grünen das Kulturstaatsministerium bekommen, war eine große Überraschung.
Schlicht und einfach, weil bis jetzt immer die Partei, die den Kanzler stellt, auch diese Position besetzte.
Optimistisch schaut auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, auf diese Personalie. Auch weil kurz vor der Präsentation des Koalitionsvertrages Kulturschaffende von den Grünen zum Gedankenaustausch geladen wurden.
Es gab schon immer Runden, aber was neu ist, dass noch nicht mal die Tinte unter allem trocken ist und dann aber sich schon die Partei meldet, die dafür zuständig sein wird und sagt, lass uns bitte jetzt gleich reden, weil wir wissen, dass das wichtig ist.
Wir wollen eine Veränderung in der Ansprache. Wir wollen keine Kulturpolitik über die Köpfe der Künstlerinnen und der Kreativen hinweg, sondern wir wollen es mit ihnen machen. Wir wollen den Austausch mit den PraktikerInnen suchen. Und diesen Geist atmet der Koalitionsvertrag definitiv.
Nicht nur dieser Vorsatz, den der kulturpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag Erhard Grundl formuliert, kommt bei den Kinoverbänden gut an. Angetan ist man auch von der Absicht, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Das ist zwar erstmal nur ein symbolischer Akt, wird aber trotzdem als wichtiges Signal gewertet. Und auch konkrete Pläne für die Filmbranche finden sich im Koalitionsvertrag.
Erstmal ist das, was zur Kultur steht, insbesondere zum Film, zum Teil insbesondere bei der Produktion sehr ausdifferenziert, gerade auch dort, wo es um die Marktmonopolisten geht, wo auch Investitionsverpflichtungen für die großen Streaming-Plattformen diskutiert werden.
Die Allianz der deutschen Produzenten lobt den Koalitionsvertrag, denn er habe deren Kernforderungen unter anderem eine Investitionspflicht in die deutsche Filmproduktion für die großen Streaming-Dienste berücksichtigt. Aber bei allem Lob ist klar, dass vieles bisher nur Absichtserklärung ist. Die deutsche Kinowirtschaft fühlt sich seit Beginn der Pandemie von der Politik immer wieder im Stich gelassen.
Ich bin sehr wütend. Ich finde auch kaum Worte dafür, was im Moment zum Beispiel in Bayern und auch in Sachsen passiert, dass Branchen unterschiedlich behandelt werden. In Bayern müssen die Kinos 2G+ und haben nur eine Kapazitätsauslastung von 25%, die ihnen gewährt wird. Dann habe ich aber die Gastronomie, die offen bleiben darf mit 2G.
Das heißt, in bayerischen Kinos braucht man anders als in Wirtshäusern zusätzlich noch einen Test zum Geimpft- oder Genesen-Nachweis.
Ich glaube, dass die bayerische Staatsregierung sich da nicht genug informiert. Da kann ich nur allen raten, die müssen in Bayern ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, die Kinos.
Die zusätzliche Testpflicht hat die Kinozuschauerzahlen einbrechen lassen, aber auch bundesweit bleibt das Publikum angesichts der zugespitzten Pandemielage weg.
Noch vor 3 Wochen waren wir bei 1,3, 1,4 Millionen Besucher. Dann haben wir vor 2 Wochen einen Einbruch erlitten auf unter 1 Million, also um 400.000 Besucher weniger, wo es jetzt sich auch nochmal zuspitzt. Wir hatten tatsächlich in den letzten Tagen keinen Film über 10.000 Besucher. Das ist sehr, sehr wenig für uns.
Die Menschen werden wieder vorsichtiger. Trotzdem wünschen sich die Kinoverbände bundeseinheitliche Regeln für eine bessere Planbarkeit.
Es stehen so viele Filmreihen im Festivals an. Bei uns ist gerade die französische Filmwoche gestartet.
C'est magnifique. Merci bien.
In Cinema Paris am Berliner Kurfürstendamm sind auch der französische Starregisseur François Ozon und seine Hauptdarstellerin Sophie Marceau gekommen. Das Kino ist fast so voll wie in Vorpandemiezeiten, es wirkt fast schon wieder unwirklich. Was die Planbarkeit betrifft, machen die Grünen den Kinos Hoffnung.
Wir wissen definitiv, dass natürlich hier bundeseinheitliche Regeln, gerade für Film und Kino, das Entscheidende sind. Aus Sicht der KinobetreiberInnen kann ich das auf jeden Fall verstehen. Und wir werden auch dafür werben, dass wir hier bundeseinheitliche Regelungen finden.
Die Kinobranche ist hinsichtlich der neuen Bundesregierung vorsichtig optimistisch. Aber perspektivisch stehen sowieso alle Planungen unter Corona-Vorbehalt. Was mit den Kinos passiert, wenn es einen weiteren Lockdown-Winter geben oder neue Corona-Varianten wüten sollten, lässt sich nicht prognostizieren.
Encanto ist der 60. Zeichentrickfilm der Walt Disney Animation Studios und in guter alter Tradition ist es ein Musical und ein Familienfilm. Aber es gibt auch eine Premiere. Erstmals spielt ein Disney-Film in Lateinamerika, genau gesagt in Kolumbien.
Willkommen bei Familie Madrigal. Wir sind die Familie Madrigal, wir sind fast da. Unsere Magie ist so fantastisch, sie ist überall. Ich bin Teil der Familie Madrigal.
Oh, warte, da sind sie!
Im Zentrum steht die große Familie Madrigal, die in einem wundersamen, verzauberten Ort namens Encanto lebt. Alle Familienmitglieder haben eine Superkraft. Sie sind super stark oder können heilen. Alle Familienmitglieder außer Mirabel. Als Mirabel herausfindet, dass das Encanto in Gefahr ist, ja, da fängt auch sie an zu kämpfen. Das ist grob die Geschichte von Encanto. Ich habe mich mit den DrehbuchautorInnen und RegisseurInnen von Encanto per Videokonferenz unterhalten können. Mit Charlize Castro, Jared Bush und Byron Howard, die für den Film auch eine lange Recherchereise nach Kolumbien unternommen haben. Und meine erste Frage ging an Byron Howard.
Encanto ist ein Film über eine sehr besondere Familie, die Familie Madrigal. Jedes Mitglied, außer Mirabel, verfügt über eine Superkraft. Ist das die Disney-Version eines Superheldenfilms?
It's funny, you know, I'd say that one of the things that's the most unique about this film is that.
Lustig. Ich würde sagen, das Besondere ist, dass es in unseren Filmen normalerweise zwei oder drei Hauptfiguren gibt. Hier wollten wir eine große Familie zeigen. Wir haben ein Dutzend wichtige Figuren. Die Rollen, die die einzelnen Mitglieder innerhalb der Familie haben, zeigen sich anhand magischer Kräfte. Die Art und Weise, wie der magische Realismus die Erzählung durchdrungen hat, hat uns erlaubt, diese Superkräfte mit den Rollen innerhalb der Familie zu verbinden. Es gibt die Starke in der Familie, die mit allem klarkommt und diese Aufgabe nie in Frage stellt. Es gibt die, der alles zufällt und die immer alles perfekt macht, oder die Versorgerin, die kocht und heilt mit ihrem Essen. Wir haben uns in dieser Dynamik gut wiedergefunden und auch die eigene Familie als Superhelden erkannt.
So I'd say like recognizing your families as everyday superheroes is a pretty common thread throughout the whole film.
Ja, meine Frage nach den Superhelden war ein bisschen provokativ gemeint. Sie suchen im Film ja eher nach Archetypen in einer Familiendynamik. Es ist eine Familie, die mehrere Generationen umspannt, mit Abuela Alma als Matriarchin und Mirabel als nun vielleicht nicht Aschenputtel, aber doch das gewöhnliche Mitglied der Familie. Wie haben Sie dieses Geflecht der Beziehungen zwischen den 12 Mitgliedern entwickelt?
Das war ein sehr langer Prozess. Wir wollten ja zwei Dinge. Wir wollten diese Archetypen schaffen, mit denen wir uns alle identifizieren können. Die perfekte Tochter, der alles zufliegt, die überemotionale Tante, den merkwürdigen Onkel. Wir wollten diese Rollen sehr klar etablieren. Und dann besteht ein Teil von Mirabels Reise darin, dass sie diese Rollenverteilung durcheinander bringt und allen zeigt, dass Menschen viel komplexer sind. Als wir uns dann ans Drehbuch machten, stellten wir fest, wie viel Arbeit es braucht, um diesen 12 Hauptfiguren Leben einzuhauchen und sie zu wirklichen Figuren mit einer Entwicklung zu machen.
Und wie kam Mirabel in die Geschichte, die alles zusammenhält?
Wir hatten sie eigentlich von Anfang an als Hauptfigur, weil wir die Idee hatten, dass die Familie in dieser verzauberten Umgebung lebt und dass eine Person außen vor bleibt und nicht so richtig dazugehört. Wir fragten uns, wie sich das anfühlt, wenn alle anderen magische Kräfte haben und besonders sind. Wenn du selbst nur normal bist, fühlt sich das nicht gut an. Es ist vor allem in Zeiten der sozialen Medien ziemlich leicht zu denken, wow, den anderen geht super, anders als mir. Wir glauben aber, allen geht es ähnlich. Alle müssen Kämpfe austragen. Und die Sachen sind nicht so einfach, wie sie scheinen. Mirabel ist ein bisschen wie wir alle. Sie hat diese sehr menschliche Seite.
Der Film spielt in Kolumbien. Warum gerade dort?
Columbia became the center of this movie because it really is the crossroads of Latin America. Latin America is enormous.
Wir wählten Kolumbien, weil es im Zentrum Lateinamerikas liegt und diese große Mischung aus verschiedenen Traditionen und Ethnien hat. Kolumbien besteht quasi aus 5 Ländern. 2 befreundete Filmemacher, die auch bei dem Zootopia-Dokumentarfilm von Jared und mir mitgearbeitet haben, haben uns viel von Kolumbien erzählt und dazu beigetragen, dass wir in Kolumbien drehen wollten.
The culture that we really wanted to try to represent with the film.
Sie haben den verzauberten Ort der Familie erwähnt. Wir sollten das Konzept von Encanto erklären. Es bedeutet im Spanischen Verschiedenes, zum Beispiel Verzauberung, Anmut, Charme.
You're right, it does mean a lot of different things in Spanish. It means enchanted, it means charming.
Sie haben recht, es bedeutet verzaubert, charmant, aber ich glaube, die Inspiration für den Titel kam durch die Recherchereise von Byron und Jared. Sie haben diese magischen, geheimnisvollen, fast heiligen Orte in der Natur gefunden und die werden Encantos genannt. Und als wir über diesen verzauberten Ort nachgedacht haben, schien es uns ein naheliegender Titel für den Film zu sein.
Eine Frage für Byron und Jared. Sie haben ja auch an den Disney-Filmen Vaiana und Raya und der letzte Drache gearbeitet. Und ich weiß, dass es bei der Entwicklung von Raya einen sogenannten Southeast Asian Story Trust gab, also ExpertInnen, die sicherstellten, dass alle kulturellen Referenzen stimmen. Bei Encanto gab es jetzt einen Colombian Cultural Trust. Gibt es bei Disney einen bestimmten Ablauf, eine Verfahrensweise, wenn es darum geht, Geschichten in anderen Ländern und Kulturen zu recherchieren und zu erzählen?
Oh, sure. I mean, you know, it's funny. You know, these movies take about 5 years to make.
Oh ja, natürlich. Diese Filme brauchen ungefähr 5 Jahre, bis sie fertig sind. Bei Vaiana war es so wichtig, Menschen von den pazifischen Inseln mit an Bord zu haben. Es gab so viele Dinge aus dem Leben, die wir richtig darstellen wollten. Und damit meine ich nicht nur intellektuell richtig, sondern auch emotional richtig. Und dafür braucht man nicht nur Fakten, sondern muss auch eintauchen. Bei Encanto haben wir mit Dutzenden Menschen gesprochen über Essen und Spiele und Familien und haben viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Aber es gibt auch sehr spezifische Dinge in Kolumbien, etwa die Idee der erweiterten Familie und die Frage, wie viele Verwandte eigentlich dazugehören.
Ich habe auch gefragt, weil Filmproduktionen immer mehr einsehen, wie wichtig es ist, Darstellungen in anderen Ländern oder von bestimmten Gruppen richtig hinzubekommen, gerade wenn es um Geschlechterverhältnisse und Diversität geht. Disney war ja sehr lange im Zentrum der Kritik in dieser Hinsicht, aber hat sich in den letzten Jahren sehr bemüht, Dinge zu ändern. Deswegen die Frage, ob es bestimmte Abläufe gibt, die Disney eingerichtet hat. Oder anders gefragt, wie geht Disney mit diesen Herausforderungen um?
Oh, absolutely, no, 100%. It is so important. Diversity is incredibly important.
Ja, Diversität ist wahnsinnig wichtig, auch wie wir Diversität in Familien darstellen. Wir müssen da wachsam bleiben, denn das Ziel ist, dass sich das weltweite Publikum in unseren Filmen wiederfindet. Und da ist es wichtig, dass neue Filmschaffende in die Filmindustrie kommen, neue Stimmen. Disney fordert uns heraus, dass wir uns öffnen und mit jedem Film diverser werden. Das sieht man bei Filmen wie Vaiana oder auch jetzt bei Encanto, wo so viele Experten und Expertinnen mitgearbeitet haben, die sich in Kolumbien wirklich auskennen.
Und das natürlich auch die Animation. Wir haben über die Recherchen in Kolumbien gesprochen und den magischen Realismus. Wie sind Sie dann vorgegangen, dafür die entsprechenden Bilder zu schaffen?
Nun, die Recherche hat nie aufgehört. Wir haben noch während der Produktionen Dinge verändert. Unsere Choreografen, Jamal Sims und Kai Martinez, haben über Monate hinweg immer wieder mit den Animatoren geredet. Was den Look angeht, hat Charisse schon ganz früh gesagt, es wäre schön, wenn sich der Film romantisch anfühlen würde. Und nach einer alten und üppigen Welt. Wir wussten, dass der magische Realismus anders sein sollte als die Magie, die Disney vorher auf die Leinwand gebracht hat. Das hat viel Zeit gebraucht. Dabei haben wir auch den Fokus auf die Figuren berücksichtigt. Die Art und Weise, wie sich die Kamera bewegt. Selbst die Größe des Bildes war wichtig. Aber wir wussten, es sollte um eine Familie gehen. Es sollte eine emotionale Geschichte sein, wo viel zwischen den Zeilen und im Subtext erzählt wird. Und es gibt dazu noch das große Haus, in dem sie alle leben. Das sollte auch ins Bild passen. Da bedurfte es auch auf unserer Seite, auf Seite der MacherInnen, schon einige Superkräfte.
Ja, das Haus ist eine eigene Welt, fast wie eine 13. Hauptfigur, oder?
Ja, ganz genau. Das Haus führt ja auch ein Eigenleben. Und zwar klar, dass das kein Roadmovie werden würde. Die Familie lebt in dem Haus. Und ein Haus spiegelt natürlich auch wieder, wie man als Familie so lebt und miteinander ist. Und weil es ja auch ein verzauberter Ort ist, warum sollte sich das Haus dann nicht auch ausdrücken können? Aber eine Figur zu schaffen, die kein Gesicht und keine Arme hat, um sich auszudrücken, war ziemlich lustig. Da wackeln dann eben die Kacheln und die Fensterläden, wenn das Haus mit den Achseln zuckt. Das hat Spaß gemacht.
Das sagt der Regisseur Byron Howard. Zusammen mit Charlize Castro und Jared Bush habe ich mich mit ihnen über den neuen Disney-Film Encanto unterhalten, der jetzt im Kino läuft. Gewalt und Sexualität sind die Themen, an denen sich der niederländische Regisseur Paul Verhoeven immer wieder abarbeitet. Und das durchaus mit Erfolg. Mit seinem Erotik-Thriller Basic Instinct aus dem Jahr 1992 machte er Sharon Stone zum Star. In seinem Film Elle spielte Isabelle Huppert eine Frau, die nach einer Vergewaltigung zur Rächerin wird. Und jetzt kommt ein neuer Film des mittlerweile 83-jährigen Regisseurs ins Kino, Benedetta. Über den Film und das Werk von Paul Verhoeven spreche ich mit Anke Lewicke. Anke, lass uns erstmal kurz die Geschichte skizzieren, die ja doch ziemlich abgefahren ist. Es geht um eine junge Nonne, die religiöse Visionen hat.
Ja, also der Schauplatz ist die italienische Toskana im 17. Jahrhundert und Benedetta ist schon als kleines Mädchen ins Kloster gekommen und ihr Glaube ist so fanatisch, dass in einer ihrer Visionen ein ziemlich hippiehaft aussehender Jesus ihr erscheint und er fordert sie auf, seine Frau, seine Geliebte zu werden und sie umarmt ihn dann und am Kreuz und als sie wach wird, hat sie wirklich Löcher in ihren blutenden Händen und ohnehin vollbringt Benedetta kleinere und größere Wunder und deshalb wird sie als Auserwählte Gottes gefeiert, Äbtissin des Klosters und dieses doch sehr privilegierte Amt ermöglicht Benedetta, ihr lesbisches Begehren auszuleben. Und das wird ja nun auch ziemlich ausführlich gezeigt. Da wird dann mal eine Marienfigur umgeschnitzt in einen Phallus. Und man könnte sagen, dass in diesem Moment Paul Verhoeven das Nunsploitation-Genre zitiert. Also dieses Erotik-Trash-Genre, das gerade in Italien in den 70er Jahren so sehr produziert und gefeiert wurde. Aber in seiner Regie erfährt es nochmal eine Neuinterpretation.
Was hat denn Paul Verhoeven an diesem Genre Nunsploitation, also auch der Erotik-Thriller, der eben mit Nonnen spielt, gereizt, das ja, wie du schon sagtest, in den 70er Jahren seine Hochzeit hatte?
Naja, was die Ästhetik betrifft, könnte man sagen, dass Verhoeven wirklich seine helle Freude hatte, das Genre auf Hochglanz zu polieren und auch augenzwinkernd mit Effekten spielt. Also wenn Benedetta das erste Mal einen Orgasmus hat, dann verfärbt sich der Himmel blutrot und dafür, dass sie ja eigentlich im Kloster lebt, sieht sie eigentlich immer aus, als käme sie gerade von den Kanaren, also gut erholt und sie hat auch immer so glossy Lippen. Aber diese Überzeichnung macht Sinn, weil eigentlich ist das Genre ja schon ohnehin sehr überzeichnet und das hat so eine Konsequenz, weil schon in seinem letzten Film Elle erzählt er ja die Geschichte einer Frau, gespielt von Isabelle Huppert. Sie wurde vergewaltigt und nun verführt sie ihren Vergewaltiger, um diesen zu kontrollieren und so ihre Selbstbestimmtheit zurückzugewinnen. Und eine ähnliche Bewegung vollzieht ja auch Benedetta. Sie eignet sich ja die christliche Ikonografie an, hat die Dornenkrone auf, Wundmale an den Händen. Und indem sie das tut, verlässt sie ja den Status der Dienerin Gottes und sie kriegt ja selbst als Äbtissin die Macht in der Hand und kann dann eben auch ihre Sexualität ausleben. Und da kann sich dann Paul Verhoeven wirklich wieder nicht so Szenen verkneifen, dass in einer ihrer Visionen Benedetta dann Jesus umarmt und er hat dann plötzlich ein weibliches Geschlechtsteil.
Also Elle und Benedetta weisen durchaus ähnliche Themen auf, aber wie reiht sich denn der Film jetzt in Paul Verhoevens Werk ein? Denn er hat ja immerhin auch Filme gemacht wie Robocop, Total Recall oder Starship Troopers.
Ja, wenn man sich die Filme so anschaut, dann lässt der Männlichkeit oder das Konzept von Männlichkeit doch eben immer gegen die Wand laufen. Also kann man auch Michael Douglas im Basic Instinct nehmen, der sich ja von Sharon Stone ans Bett fesseln lässt. Oder der Film aus dem Jahre 1973, Türkische Früchte, den er noch in den Niederlanden gedreht hat, wo er mit berühmt wurde. Da spielt ja noch ein sehr junger Rutger Hauer, ein Bildhauer, der sich durchs Land zieht, der sich eine Frau nach der nächsten nimmt und nach dem Quick hier auf der Autobahnraststätte, dann klemmt er sich auf einmal den Penis ein. Das sieht man auch ja relativ explizit. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt von Kastrationsängsten sprechen würde, aber schon von so einer Verunsicherung. Und wenn man die Filme nimmt, die du eben zitiert hast, dann geht es ja immer um Alpha-Männer, auch Schwarzenegger in Total Recall, der tote Polizist, der in Robocop als Maschine wieder zum Leben erweckt wird. Also wenn er sich durch diese Genres bewegt, Verhoeven, durch Erotik-Thriller, Science-Fiction, Cop-Filme, dann zieht er ja seinen männlichen Helden den Boden immer unter den Füßen weg. Und die Frauen wiederum verlassen in diesen Filmen den vom Genre ihnen zugewiesenen Platz. Und ja, sie brechen regelrecht aus.
Das heißt, man könnte also sagen, Verhoeven geht es auch in seinem neuen Film Benedetta um mehr als lesbischen Sex hinter Klostermauern. Also dass er so die Versatzstücke des Genres auch für eine weitere Erzählung nutzt.
Ja, könnte man doch schon so sagen. Man könnte doch auch von einer Kirchenkritik sprechen. Also die wunderbare Charlotte Rampling spielt ja hier noch zu Beginn die Äbtissin und sie agiert ja wie eine Bürokratin, die alles macht, um den Machterhalt der Institution Kirche zu garantieren, dabei einen ziemlich perfiden Geschäftssinn entwickelt und gleichzeitig wird doch auch das System der Kirche vorgeführt. Also die Visionen von Benedetta werden als Werbung ausgeschlachtet und die Gläubigen sind doch nur so eine dumme Verfügungsmasse. Und was ich so spannend finde, bei aller Überzogenheit gelingt es ja Verhoeven, schon so eine Innenperspektive zu entwerfen. Und er zeigt die Kirche als eine Gemeinschaft, die aber ziemlich verkommen ist. Also man kann schon sagen, dass er das Genre Nunsploitation nimmt und für neue Sichtweisen eröffnet, die durchaus ja realistische, wenn nicht auch aktuelle Bezüge haben.
Anke Lewicke über den neuen Film von Paul Verhoeven, Benedetta, der am Donnerstag ins Kino kommt. Als am 28. April 1983 das Nachrichtenmagazin Stern damit beginnt, Auszüge aus den vermeintlichen Tagebüchern Adolf Hitlers zu drucken, ist das ein riesiger Medien-Coup. Nur eine Woche später wird daraus der größte Medienskandal der Nachkriegsgeschichte. Das BKA stellt fest, dass es sich um eine Fälschung handelt. Wie der Stern diesem Fake auf dem Leim gehen konnte, ist bis heute umstritten. Der Kriegsreporter Gerhard Heidemann, der die Bücher für über 9 Millionen Mark besorgt hatte, musste wegen Betruges jedenfalls länger ins Gefängnis als der Fälscher Konrad Kujau selbst. Schon der Regisseur Helmut Dietl war von diesem Stoff fasziniert und machte daraus seine Erfolgskomödie Stonk. Jetzt hat der Produzent Tommy Walsh aus der Geschichte eine sechsteilige Serie gemacht, die ab Dienstag beim Streamingdienst RTL Plus läuft, ehemals TV Now. Faking Hitler heißt die Serie. In den Hauptrollen Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu. Barbara Behrendt stellt die Serie vor.
Lars Eidinger alias Reporter Gerd Heidemann mit Hornbrille und im 80er-Jahre-Look rast über die Autobahn. Es ist der 6. Mai 1983. Der Skandal hat es eben in die Nachrichten geschafft. Heidemann dreht das Radio lauter.
Die vom Magazin Stern veröffentlichten Hitler-Tagebücher sind nach Angaben des Bundeskriminalamts gefälscht.
Er nimmt Kurs auf einen Brückenpfeiler und die Hände vom Steuer. In letzter Sekunde reist Heidemann rum, doch das Auto überschlägt sich trotzdem. In Zeitlupe fliegt Eidinger durch die Luft, die Kamera dicht vor seinem Gesicht. So, als sei im Moment der Todesangst die Wahrheit in seinen Augen zu lesen. Hat er bei der Beschaffung der Bücher Millionen Mark für sich abgezweigt? Aber in seinem Gesicht steht lediglich Schock. Auf der Gegenfahrbahn zischt der Fälscher Konrad Kujau auf der Flucht vorbei. Gespielt von einem schwäbelnden Moritz Bleibtreu auf der Rückbank. Vorne die Ehefrau und seine Geliebte.
Das BKA spricht von einer plumpen Fälschung.
Plumpe Fälschung. Sag mal, die spinnen doch was, plumpe Fälschung. Wie sollen die mal so eine Menge Bücher in so einer kurzen Zeit fälschen, plumpe Fälschung?
Eine grandiose erste Szene, die wie eine Zusammenfassung der kompletten Serie wirkt. Der verlorene Heidemann, gescheitert an Kujau, ein Schlitzohr mit Comedy-Aura. Sie zeigt auch, dass die Macher sehr frei mit den Fakten umgehen. Über einen Selbstmordversuch am Steuer hat Heidemann im wahren Leben nur nachgedacht. Die gefälschten Tagebücher dienen der Serie mehr als Aufhänger, um den Alt-Nazi-Sumpf der 80er Jahre abzubilden, in denen ein Reporter mit Nazi-Fetisch wie Heidemann, der die Yacht von Hermann Göring kauft, lediglich als komischer Vogel galt. Der Drehbuchautor und Produzent Tommy Wosch erklärt sein Interesse für den Stoff so.
Als Kujau und Heidemann sich 1981 das erste Mal getroffen haben, da war ich 13 Jahre alt, in Oberbayern aufgewachsen. Die CSU hatte knapp 60% und die waren damals noch stramm rechts. Und man hatte mir so erzählt, ja, da gab es mal so eine Zeit mit Nazis und die war ganz schlimm, und aber die gibt es irgendwie so alle nicht mehr. Aber so hat sich das für mich als Kind nicht angefühlt. In den Kneipen gab es Bilder von Männern in SS-Uniformen und drunter stand unsere Helden. Und das war so mein erster Eindruck vom entnazifizierten Deutschland.
Dann kamen Rostock-Lichtenhagen, Solingen, der NSU, die AfD, Halle und Hanau.
Und insofern hat mich mein ganzes Leben lang eigentlich die Frage begleitet, wie viele Nazis leben unter uns.
Dass ein linksliberales Blatt die Tagebücher gedruckt hat, konnte, sagt Wosch, nur auf einem Nährboden voller Faszination für die NS-Zeit geschehen. Um das zu verdeutlichen, hat Wosch fiktive Charaktere eingebaut. Hauptfigur ist die junge Journalistin Elisabeth Stöckel, die sich ins Investigativressort des Stern vorkämpft und dort auf Fotos ihres Vaters in SS-Uniform stößt. Ein beliebter linksliberaler Juraprofessor, gespielt von Ulrich Tukur.
Warst du bei der Waffen-SS?
Spinnst du?
Du bist mir eine Antwort schuldig!
Das muss ich mir nicht anhören, auch nicht von dir!
Weil sie diese Beweise vernichtet, wird sie vom jüdischen Aktivisten Leo erpresst. Sie soll die Veröffentlichung der Tagebücher verhindern, denn darin wird der Führer als lieber Opa verharmlost, der weder etwas von der Reichspogromnacht wusste, noch die Juden vernichten wollte. So sinnvoll es ist, über den fiktiven Erzählstrang mehr über die Nazis unter uns zu erzählen, so klischiert sind diese Szenen geraten. Dass sich ausgerechnet der jüdische Aktivist und die SS-Tochter ineinander verlieben, wirkt ein wenig abgeschmackt. Die Macho-Redaktion bekennt sich zur Jungjournalistin, der Jura-Professor gesteht seine Schuld. Für RTL Plus braucht es anscheinend das unterkomplexe Rosa-Rot. Zudem sind realer Fall und Fiktion für den Zuschauer kaum auseinanderzudröseln. Am besten und lehrreichsten ist Faking Hitler, wenn sich die Serie mit ihrem schönen 80er-Jahre-Kolorit, dem Zigarettenqualm, den Hornbrillen und der neudeutschen Welle auf die Fakten konzentriert. Was wusste Gerd Heidemann wirklich? Tommy Wosch hat den gleichnamigen Stern-Podcast Faking Hitler zur Grundlage genommen, der die aufgezeichneten Telefonate zwischen Heidemann und Kujau auswertet. Zudem hat er Heidemann häufig besucht. Lars Eidinger nicht.
Ich war mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, ja, weil natürlich trägt man auch eine ganz schöne Verantwortung. Ich schütze mich dann immer ein bisschen dadurch, dass ich sage, ja, aber letztendlich ist es dann doch Fiktion, ja, und ich orientiere mich in erster Linie an dem Drehbuch und versuche vor allem auch, mich frei zu machen. Ich bin nicht Gerd Heidemann, ich spiele Gerd Heidemann, und es ist eine Interpretation wie jede andere fiktive Person auch.
Sein Heidemann ist bei allem Nazi-Fetisch ein Mensch, mit dem man mitfiebert. Der Sidekick-Star ist allerdings Britta Hammelstein als Kujaus Ehefrau mit ausgeprägtem Geschäftssinn. Zurück zur ersten Szene und Heidemanns Autounfall. Dass die Serie in dieser ersten Minute schon die Fälschung verkündet und trotzdem spannend und unterhaltsam bleibt, macht sie neben der starken Besetzung doch allemal sehenswert.
Barbara Behrendt über die Serie Faking Hitler, die ab kommendem Dienstag beim Streamingdienst RTL Plus läuft. Am Dienstag wird Ridley Scott 84 Jahre alt und passend zu seinem Geburtstag erscheint in Deutschland sein neuester Spielfilm House of Gucci. Darin erzählt Scott die wahre Geschichte des Mordes an Maurizio Gucci, dem Erben des berühmten italienischen Fashion-Labels Gucci. Und er erzählt von Intrigen und den Tiefpunkten der Dynastie.
Gucci braucht neues Blut. Arrivederci 30er Jahre. Hallo 80er. Ha?
Du sagst mir die Worte aus dem Herzen.
Paolo buff, Gucci, buff, kommt.
Ein Ausschnitt aus House of Gucci von Ridley Scott. Patrick Wilinski und ich haben uns diesen ja fast dreistündigen, starbesetzten Film angesehen und Patrick, wir waren hinterher erstmal geschafft, oder?
Ja, das würde ich so sagen. Also du hast ja schon erwähnt, der Film dauert fast 3 Stunden. Das ist schon eine Herausforderung. Und in dieser Zeit entfaltet ja Ridley Scott in aller Ruhe so eine Art Denver-Clan-Episode aus dem Leben des Gucci-Clans und zeigt, wie Maurizio Gucci seine Patrizia kennenlernt, sie heiratet, obwohl sie aus einer Arbeiterfamilie kommt. Das gefällt seinem Vater nicht. Mit dem entzweit er sich dann. Doch so langsam durch den Onkel Aldo aus New York kommen die beiden dann doch in das Familiengeschäft hinein, bis dann alles beginnt auseinanderzubrechen, wegen Missmanagement zum einen und natürlich wegen Liebe auf der anderen Seite. Es ist also eine sehr anstrengende Seherfahrung in dieser Länge, auch weil hier so viele Hollywood-Stars unter viel Make-up und einer ziemlich übertriebenen, comichaften Kostümbildnerin leiden, meines Erachtens nach. Und alle, vor allem Lady Gaga in der Hauptrolle, agieren so ein bisschen wie Muppets. Und die Dialoge, die sind dann so recht generisch und nur dazu da, den Plot so ein bisschen voranzutreiben. Sodass man schon sagen muss, dass das ganze Projekt sehr teurer Nonsens ist. Und vielleicht ist das ja auch der Sinn der Sache, weil damit gleicht sich der Film seinem Inhalt an, nämlich den Gucci-Produkten selber.
Der Film basiert auf dem Sachbuch Gucci, Mode, Morde und Business von Sarah Gay Forden. Und eigentlich wollte Ridley Scott das Buch schon 2009 verfilmen, aber die Gucci-Erben wollten das unbedingt verhindern. Lässt sich denn heute noch sehen, was Scott so sehr an dieser Geschichte interessiert hat?
Was ich ja interessant fand, ist, dass man zunächst sieht, was ihn nicht interessiert. Und ihn interessiert zumal nicht die Fashion, also die Entstehung von Mode. Es gibt nur eine Szene, in der Onkel Aldo, übrigens sehr toll gespielt von Al Pacino, wie ich fand, der beste Schauspieler des Films, wie Onkel Aldo auf einer Farm so Lederschichten begutachtet und mit seiner Hand so entlang dieser Lederschichten fährt. Aber der kreative Akt, also die Entstehung von Fashion als Kunst, das ist hier nicht Thema. Ja, der Film selber hat auch keinen Stil. Also ein Film über Stil, der recht selber stillos ist. Die Kostüme, wie ich lesen konnte, sind anachronistisch irgendwie aus Bulgari zusammengestellt, was ich bei einem Film über Gucci etwas seltsam finde. Ridley Scott interessiert auch nicht so sehr die Kunst des Managements, ja, eines Familienbetriebs. Es gibt zwar so Episoden, wo es darum geht, dass so arabische Geldgeber plötzlich Familienanteile aufkaufen, aber auch das wird nicht wirklich erzählt. Was ihn interessiert, scheint diese Binnenspannung zwischen Maurizio und Patrizia zu sein, wie stark das Paar am Anfang ist, wenn die Liebe noch frisch ist und groß. Und wenn Maurizio sich dann langsam entliebt, beginnt der Racheplan in Patrizia zu gären. Und das ist vielleicht irgendwie eine Idee von Shakespeare dahinter irgendwo, aber verschwindet das Ganze in so einer Unisex-Dramaturgie, die man wirklich jedem Stoff überstülpen könnte. Und es passiert übrigens Ridley Scott immer wieder. Wir müssen uns nur an den Spielfilm Alles Geld der Welt uns in Erinnerung rufen. Auch das war ja schon eine Sachbuchverfilmung. Und dieser Film litt schon unter genau denselben Problem wie jetzt House of Gucci. Als würde er nicht ganz wissen, was er mit dieser Geschichte aus dem realen Leben anzufangen weiß.
Ich hatte es ja erwähnt, Ridley Scott ist fast 84 Jahre alt, wahnsinnig produktiv immer noch, ist der zweite Ridley Scott Blockbuster, der dieses Jahr in die Kinos kommt, House of Gucci. Erst vor ein paar Wochen wurde ja sein Ritterfilm The Last Duel als MeToo-Parabel gefeiert. Was treibt denn Scott immer noch an?
Ja, also er sagt ja ganz bewusst, dass er sich langweilt, wenn er zu Hause sitzt. Also muss er immer Projekte haben. Er fühlt sich nur wohl am Set oder mitten in der Projektentwicklung. Und das ist ja schon mal gut. Und ich meine, The Last Duel, der wesentlich bessere Film ist, ist auch eine Ausnahme überhaupt so im Blockbuster-Business. Ne? Also es ist keine Comic-Verfilmung, aber es gibt viele Stars. Es ist ein sehr klassischer, fast schon altmodischer Ritterfilm, der noch dazu mit so einer Hommage angelegt ist an Akira Kurosawas Rashomon. Und dann gibt es halt diese MeToo-Anleihen noch dazu. Es geht um die Selbstkritik von Männlichkeit. Das war alles sehr überzeugend und ein Kino, das so eigentlich nicht mehr produziert wird, weil es weder aus dem Marvel-Universum kommt, noch eine James-Bond-Franchise-Idee ist. Das wird auch gar nicht mehr in Hollywood effektiv gefördert. Und dahingehend ist ja Scott vielleicht auch kein Autorenfilmer im klassischen europäischen Sinne, sondern eher ein Produzentenautor, der im amerikanischen Kontext eben versucht, seine Idee von Stoffen, die er unbedingt umsetzen möchte, finanziert zu bekommen. Und das ist schon ein heikler Akt. Und das führt dazu, dass Scott niemanden hat, der ihm sagt, das darfst du nicht machen. Und das ist schon eine Ausnahmeerscheinung in Hollywood. Und ich glaube, eine Figur wie ihn werden wir erst vermissen lernen, wenn es ihn nicht mehr gibt.
Also das heißt, er ist im Prinzip eine aussterbende Art in Hollywood?
Ja, würde ich schon sagen. Also wir sehen ja durch die Pandemie, dass sich da ein ziemlich harter Shift ereignet in Hollywood, wenn es um die Blockbuster-Filme geht. Also die Frage, welche Filme bekommen überhaupt noch eine Kinoauswertung, welche nicht, welche entstehen dadurch? Also Projekte, die zwischen 100 und 200 Millionen Dollar kosten, wie Marvel-Filme oder der James-Bond-Film, die müssen profitabel werden. Deshalb können andere Filme nicht entstehen. Und für diese anderen Filme steht ja ein Regisseur wie Ridley Scott. Also er ist dahingehend wirklich ein Dinosaurier. Und diese Filme, selbst sowas wie House of Gucci, wird in 5 bis 6 Jahren nicht mehr entstehen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil es nicht profitabel ist, weil es irgendwie auch nicht die große Franchise-Verfilmung ist. Deshalb irgendwie diese kuriosen Nonsensfilme, die er in der letzten Zeit macht, sind irgendwie noch toll, weil er für etwas kämpft, was so langsam niedergeht.
Insofern vielleicht also doch ein Grund, sich House of Gucci von Ridley Scott anzusehen. Der Film kommt nächsten Donnerstag in unsere Kinos. Mein Name ist Susanne Burg.